Hallo liebe Freunde und zunächst einmal sorry für die Verspätung. Diese Magazinfolge Nummer 71, die kommt eine Woche später als eigentlich geplant. Der Grund dafür war unsere von längerer Hand geplante Atari-Themenwoche, die prima auf unsere Januar-Live-Tour in Dresden und Berlin folgte, so dass wir nicht in irgendwelche Produktionsschwierigkeiten kommen würden. Und in dieser Atari-Themenwoche, da war schlichtweg kein Platz mehr für das Magazin. Daher die Verzögerung. Sorry dafür, dass ich das nicht hab kommen sehen und euch nicht gesagt habe. Aber das ändert alles nichts daran, dass ihr jetzt Neuigkeiten aus der Spielebranche erfahrt, etwa zum Coronavirus und seinem Einfluss auf die Games und Gamesbranche, zu einer kreativen und wirtschaftlichen Niederlage für das Hamburger Studio Dedelic Entertainment, zu Umstrukturierungen und Einkäufen bei Ubisoft, zum Deal zwischen Activision und Google, zu seltsamen Preiserhöhungen für PC-Spiele eines bestimmten Publishers und zum Abgang Dan Hausers bei Rockstar Games. Und loslegen wir mit dem Virus. Coronavirus hat erste Auswirkungen auf die Gamesbranche. Fangen wir mal mit einem der ganz großen News-Themen der vergangenen Wochen an. Reden wir über 2019-nCoV, besser bekannt als Coronavirus. Der brach Ende 2019 in der chinesischen Wuhan-Provinz aus und kommt in Form einer infektiösen Lungenkrankheit daher, die mittlerweile über 600 Menschen das Leben kostete. Die Gefahr des Virus und das Ausmaß der Krankheitswelle kann und will ich hier nicht kommentieren. Ich werde in der Quellensammlung aber ein paar Ressourcen verlinken, mit denen ihr eure eigenen Recherchen zum Coronavirus beginnen könnt. Fakt ist jedoch, dieser Virenausbruch ist mindestens für China eine absolute Ausnahmesituation. Und das hat Auswirkungen. Ganz offensichtlich ist etwa, dass Veranstaltungen in China abgesagt wurden. Auch Gaming-Veranstaltungen, etwa League of Legends und CSGO-Turniere, Spiele der Overwatch-Liga im Februar und März und die für den 6. bis 9. Februar geplante Taipei Game Show in Taiwans Hauptstadt. Das ist zwar nicht China, aber ganz in der Nähe. Und wenn man China fragt, gehört Taiwan ohnehin zu China. Aber das ist schon wieder Politik. Jedenfalls, weil China die Werkstatt der globalisierten Welt ist, sind nun sogar erste Auswirkungen auf Games-Hardware spürbar, und zwar bei Nintendo in Japan. Das Unternehmen meldete am 6. Februar, dass es bei der Produktion und dem Versand von Switch-Controllern, den sogenannten Joy-Cons, sowie anderem Zubehör durch den Coronavirus zu Verzögerungen kommen kann. Auch das derzeit in Japan vergriffene Ring Fit Adventure ist davon betroffen. Und wenige Stunden später dann wurden auch Vorbesteller der besonders designten Spezialausgabe der Switch in Animal Crossing Design, die eigentlich am 8. Februar erscheinen sollte, auf einen späteren, nicht konkretisierten Termin vertröstet. Das Spiel selbst, released ganz normal, ist auch im Handel zu erwerben, aber diese speziell designte Switch-Konsole, die verschiebt sich aufgrund des Coronavirus. Diese Verschiebungen betreffen bislang nur den japanischen Markt. Laut Nintendo erwartet das Unternehmen keine Versorgungsengpässe für Nordamerika und die EU. Aber das Ganze zeigt halt deutlich, wie Hardwarehersteller abhängig von einer störungsfreien und effizienten Logistik und Produktion in China sind. Und da gibt es halt momentan eine gewaltige Störung. Die besonders stark betroffene Wuhan-Provinz ist ein wichtiger Tech- und Industriestandort Chinas, allerdings mit Fokus auf Optoelektronik, Automobilfertigung, Eisen- und Stahlverarbeitung, Pharma, Biotech, Materialforschung und Umweltschutz sowie erneuerbare Energien. So zynisch dieser Gedanke auch ist, es hätte die Gamesbranche schlimmer treffen können, wäre der Virus etwa im Tech-Mecker Shenzhen ausgebrochen. Aber es bleibt abzuwarten, wie sich die ganze Sache in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass der Virus am Ende sogar Einfluss auf Sonys und Microsofts Pläne für die Fertigung der neuen Konsolen haben könnte. Aber ach, das sind alles haltlose Spekulationen. Drum hoffe ich einfach mal, dass die Situation rasch unter Kontrolle gebracht wird und für alle Betroffenen bestmöglich ausgeht. Und eine Sache gibt's dann auch noch zum Thema Coronavirus, und zwar eine ganz kuriose Stellungnahme von Endemic Creations, den Machern des Pandemiesimulators Plague Inc. Die fühlten sich am 23.01., als die Medienaufmerksamkeit zum Thema Coronavirus so richtig in Fahrt kam, zu einem Statement genötigt, und das lese ich hier mal in voller Länge vor. Zitat: Der Coronavirus-Ausbruch in China ist zutiefst besorgniserregend und wir haben viele Fragen von Spielern und den Medien erhalten. Plague Inc. ist seit nunmehr 8 Jahren auf dem Markt und immer wenn es zum Ausbruch einer Krankheit kommt, bemerken wir einen Anstieg in den Spielerzahlen, weil Leute mehr darüber herausfinden wollen, wie sich Krankheiten verbreiten und weil sie die Komplexitäten von Virenausbrüchen verstehen wollen. Wir haben unsere Spiele bewusst so gestaltet, dass es realistisch und informativ ist, ohne ernsthafte Probleme in der echten Welt zu sensationalisieren. Das haben die CDC, Anmerkung der Redaktion, gemeint ist die US-Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention und andere führende medizinische Organisationen in der ganzen Welt anerkannt. Jedoch solltet ihr bitte bedenken, dass Plague Inc. nur ein Spiel ist, kein wissenschaftliches Modell. Und dass der aktuelle Coronavirus-Ausbruch eine sehr reale Situation ist, die eine große Anzahl von Menschen betrifft. Wir raten stets dazu, dass sich Spieler ihre Informationen direkt von lokalen und globalen Gesundheitsbehörden holen. Das fand ich einfach nur berichtenswert, weil es zeigt, welche ungeahnten Auswirkungen die globale Aufmerksamkeit angesichts dieser Virusinfektion haben kann. Da steigen messbar die Userzahlen eines eher augenzwinkenden Seuchenstrategiespiels und dessen Entwickler fühlen sich genötigt, ihr Spiel ganz klar von jeglicher realen Aussagekraft zu distanzieren. Irre. Dedelic stellt Early Access Strategiespiel ein, kassiert Wertminderung. Am 4. Februar veröffentlichte Dedelic im Steam-Community-Bereich zum Early Access Echtzeit-Strategiespiel A Year of Rain die traurige Botschaft. Es würde bald noch einen größeren Patch geben, danach wird die aktuelle Entwicklung des Strategiespiels eingestellt. Der Grund, es fand kein Publikum. Seit seinem Early Access Release Anfang November 2019 gelang es dem Spiel nicht, Erfolg zu finden. Den Entwicklern zufolge erreichten sie gerade mal 5000 Spieler. Viel zu weniger, als dass die Weiterentwicklung wirtschaftlich wäre. Das Spiel soll online bleiben, jedoch ohne dedizierte Server, sondern mit Peer-to-Peer-Mehrspieler und mit einem suboptimalen Pathfinding-System für die Einheiten im Spiel, das durchaus Probleme macht und eigentlich erneuert werden sollte. Doch das neue System ist leider noch nicht fertig und dieses Spiel ist also noch lange nicht gar. Dedelic stellt den Ofen dennoch ab. Das ist ein harter Schlag für das Hamburger Studio, das mit A Year of Rain das klassische Echtzeitstrategie-Genre wiederbeleben wollte. Bei der Ankündigung des Projekts im März vergangenen Jahres hatte man große Hoffnungen. Dedelic CEO und Gründer Carsten Fichtelmann wird in der Pressemitteilung damals wie folgt zitiert. A Year of Rain soll eines der größten Spiele sein, die wir bislang entwickelt haben und stellt unsere ersten Schritte in die E-Sports-Arena dar. Wir sind uns der diversen komplexen Herausforderungen bewusst, die dieses Genre mit sich bringt. Ich bin stolz, unser Dev-Team bei ihrem Traumprojekt zu unterstützen. Zitat Ende. Tja, und dieser Traum ist nun leider abrupt vorbei und das Scheitern von A Year of Rain ist auch bei der Mutti von Dedelic zu spüren, dem Bastei-Lübbe-Verlag. Der hält 51% des Studios und da Bastei-Lübbe eine AG ist, muss der Verlag regelmäßig seine Finanzen offenlegen und da gab es am 6. Februar dann die Nachricht, dass Bastei-Lübbe eine Wertminderung von Dedelic vornimmt. Sprich, in den Büchern des Verlags ist das Game-Studio in Zukunft 12 bis 14 Millionen Euro weniger wert. Der Ausblick aufs kommende Geschäftsjahr wurde entsprechend reduziert. Der Verlag beschreibt hier in einer Pressemitteilung die schwache Geschäftsentwicklung im Segment Games und hohe Investitionen in eine neue Eigenentwicklung, die vom Markt nicht angenommen wurde. Klar, damit ist A Year of Rain gemeint. Zitat Bastei-Lübbe, damit erweist sich das bisherige Geschäftsmodell als nicht tragfähig. Und was kommt nun? Restrukturierung und Neuausrichtung des Geschäftsmodells, eine Umstrukturierung also. Das riecht für mich nach Entlassungen, nach einem enger geschnallten Gürtel und nach nie wieder Echtzeitstrategie und ähnliche Experimente. Auf jeden Fall sind das schlechte Nachrichten für Dedelic. Nicht nur ist ein ambitioniertes Projekt gescheitert, dieses Scheitern hat auch noch krasse Auswirkungen auf die Bewertung und die Zukunft des Unternehmens. Es scheint, als hätte Dedelic zu viele Pokerchips auf die Renaissance der Echtzeitstrategie gesetzt. Ubisoft, neuer Plan für mehr Vielfalt bei Spielen, Zukauf von Colibri Games in Berlin. Zwei Ubisoft-News habe ich für euch. Die erste folgt auf die Story, dass Ubisoft vor einigen Monaten gleich mehrere geplante Titel verschoben hat, um deren Qualität sicherzustellen. Das waren Watch Dogs Legion, Gods and Monsters sowie Rainbow Six Quarantine. Resultierend daraus senkte Ubisoft seine Umsatzerwartungen für die nahe Zukunft dramatisch. Ich berichtete darüber im Magazin Folge 66. Damals schon hatte Ubisoft einige Erkenntnisse formuliert anhand des Flops von Ghost Recon Breakpoint. Unter anderem, dass Spiele mehr Alleinstellungsmerkmale brauchen. Und genau darum soll sich das sogenannte Editorial Team nun innerhalb des Konzerns kümmern, wie Video Games Chronicle am 17. Januar in einer Exklusivstory berichtete. Dieses Team, dieses Editorial Team bei Ubisoft, das ist nicht neu. Seit zwei Jahrzehnten existiert es bereits als eine Art Aufseher und Berater für alle Ubisoft-Produktionen, egal ob es da um ein Story-Skript oder Gameplay-Mechaniken geht. Und mit einer Mannstärke von etwa 100 Mitarbeitern in Paris ist das kein kleines Team. Es steckt etwa maßgeblich hinter dem Push in Richtung Open-World-Genres im letzten Jahrzehnt. Man könnte also sagen, hier wurde die Ubisoft-Formel geboren, naja, vielleicht nicht geboren, aber zum Leitbild für viele Ubisoft-Spiele gekürt. Genauso soll dieses Team hinter dem Push in Richtung Online-Gaming gesteckt haben. Zuletzt war Ubisofts Editorial Team im Gespräch, als Tommy François, einer der Vice Presidents dieses Teams, im letzten Jahr in einem langen Blogpost erklärte, inwiefern Ubisofts Spiele nicht politisch seien, siehe Magazin Folge 57. Und nun soll es innerhalb dieses Teams drastische Änderungen geben, wie Ubisoft gegenüber der Webseite erklärte. Umstrukturierungen also, aber in dem Fall steht das nicht für Entlassungen, sondern gar für eine Aufstockung des Teams. Nach wie vor wird Ubisofts Creative Officer Serge Hascoët die Editorial Abteilung leiten. Allerdings wird die Zahl der ihm untergebenen Vizepräsidenten der Vice Presidents auf 7 erhöht und denen wird mehr Freiheit gegeben. Hascoët soll sich also eher um den groben Überblick kümmern, anstatt einzelnen Projekten im Detail zu folgen. Die Vizepräsidenten leiten dann jeweils ihre eigenen Ubisoft-Marken und können dort ihre eigenen Entscheidungen über zukünftige Ausrichtungen treffen. Das soll helfen, den einzelnen Spielen eine klarer abgegrenzte Identität zu geben. Dazu soll dieses Team fortan auch außerhalb von Paris präsent sein. Zuvor hatte jedes Ubisoft-Projekt einen Designer und Producer, welche die Entwicklung von Paris aus mitkontrollierte und mit den internen Guidelines abgeglichen hat. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da arbeiten etwa in Montreal tausende Ubisoft-Mitarbeiter an den ganz großen Ubisoft-Spielen, an den Assassin's Creed, an den Tom Clancy's, an den Rainbow Sixes. Und am Ende gibt es da praktisch Wachhunde, die in Paris sitzen und hart in alle Designentscheidungen reingerätschen können. Und bisher folgten diese Aufseher Hakoes Linie, konnten also keine eigenen Richtlinien aufstellen und genau das soll sich nun ändern. Einer anonymen Quelle zufolge, so videogameschronicle.com, sei es im bisherigen System so gewesen, dass oftmals die Ideen von einer oder zwei Personen in beinahe jedem Spiel landeten. Daher seien die Ubisoft-Spiele in letzter Zeit einander so ähnlich. Derselbe Geschmack, dieselbe Meinung wurden immer wieder reproduziert. In Zukunft also mehr Vielfalt, mehr Unterschiede, mehr Charakter. Ob das Ende der Ubisoft-Formel darstellt? Werden wir fortan nicht mehr in Open-World-Spielen auf Türme klettern, um die Missions-Icons auf der Map freizuschalten? Wird bei Looter-Shooter nicht mehr der Power-Level unserer Ausrüstung die einzige wichtige Kennzahl sein? Ich würde mal nicht drauf wetten. Aber interessant ist dieser Einblick in Ubisofts Konzernstruktur und dieser spezifische Eingriff in die Editorial-Abteilung Ubisofts aber allemal. Mal sehen, ob wir dann in ein paar Jahren wirklich einen Unterschied merken werden. Ubisoft News Nummer 2 ist eine Business News und die führt uns nach Deutschland, konkret nach Berlin, denn am 3. Februar gab Ubisoft bekannt, 75% des Berliner Studios Colibri Games erworben zu haben, mit einer Option später auf die vollen 100% zu erhöhen. Sprich, das relativ junge Mobile-Studio wurde aufgekauft für eine nicht näher genannte Summe. Colibri Games wurde 2016 als Fluffy Fairy Games gegründet, damals ein kleines Indie-Studio in einer Studenten-WG und hat mittlerweile um die 100 Mitarbeiter und 2 Mobile-Dauerbrenner. Idle Miner Tycoon und Idle Factory Tycoon. Beides Vertreter der sogenannten Idle Games, bei denen Spieler auch ohne eigenes Zutun Fortschritte erringen, aber dazu angehalten sind, immer wieder ins Spiel einzugreifen, um das Wachstum der Systeme durch Upgrades und Ähnliches zu beschleunigen. Diese Spiele haben kein Ende. Es geht um den Reiz an den wachsenden Zahlen, das befriedigende Gefühl des Fortschritts und ach Gott, ich tappe auch immer wieder mal in die Idle Game Falle. Mich haben so webbasierte Vertreter wie Cookie Clicker schon etliche Stunden gekostet. Siehe auch unsere Folge, wer macht denn sowas, wo ich das genauer erläutere. Aber wir lernen, auf Mobile scheint die Idle-Game-Rezeptur hervorragend zu funktionieren. Colibri Games erreichte bereits 2018, 2 Jahre nach Gründung, einen Jahresumsatz von 38 Millionen Euro. Die Gründer dürften mit dem Ubisoft-Deal also ausgesorgt haben. Ubisoft scheint hier einen sehr konkreten Riecher für das Idle-Genre zu haben, erwarb der Konzern doch erst im Sommer letzten Jahres 75% des Pariser Mobile-Publishers Green Panda Games im Portfolio unter anderem Spiele wie Idle Rollercoaster, Idle Human oder Idle Construction 3D. Ich bin mir sicher, da hat jemand bei Ubisoft all die Telemetrie der diversen Mobile-Genres und Spiele angeschaut. Diese KPIs, das User-Engagement, die Mikrotransaktionsumsätze und die Produktionskosten und hat dann festgestellt, Idle-Games für Mobile sind der absolute Hammer, das lohnt sich, das kaufen wir ein. Und jetzt kommt meine gewagte Prognose für das Jahr 2020. Mindestens 2 Idle-Spiele zu großen Ubisoft-Lizenzen erscheinen. Konkret tippe ich auf diese Rayman Raving Rabbits und die Siedler. Die Siedler passt. Wird dann in Deutschland hergestellt bei Colibri Games. Das ist meine Wette. Activision schließt E-Sports-Deal mit Google ab. Am 24. Januar vermeldeten Activision Blizzard und Google eine mehrjährige strategische Partnerschaft, um Zitat, neue Spielererfahrungen anzutreiben. Was für eine wunderbar nichtssagende Konzernformulierung. Konkret beinhaltet der Deal aber zwei zentrale Komponenten. Zum ersten, Googles Cloud wird fortan Activision Blizzards bevorzugter Dienstleister für das Hosting von Multiplayer-Servern sein. Sprich, Google stellt fortan die Infrastruktur für Activision Blizzard Multiplayer. Für die User soll das die bestmögliche Web-Performance bieten und jetzt wird's gruselig, optimal personalisierte Interaktionen, sprich Werbung, für die Activision Blizzard auch Google KI-Tools nutzen kann, um kuratierte Empfehlungen für Ingame-Angebote und differenzierte Spielerlebnisse anzubieten. Huiuiui, KI-gesteuerte Werbung und sogar personalisierte Spielerlebnisse, von denen ich einfach mal wette, dass sie im Sinne maximaler Ingame-Umsätze personalisiert werden. Von einer KI auch noch, oh mein Gott, was ist denn das für ein Geräusch? Das ist George Orwell, der im Grab rotiert. Aber zurück zum Deal zwischen den zwei Konzernen. Als zweiten Punkt gibt es da noch den Punkt, dass YouTube zum exklusiven Streaming-Partner für Activision Blizzard werden wird, außerhalb von China. Sprich, E-Sport-Events für Overwatch, für Call of Duty, Hearthstone und andere E-Sports-Titel des Herstellers werden in Zukunft nicht mehr bei Twitch ausgestrahlt, sondern exklusiv bei YouTube. Und dieser Vertragspunkt, der hat durchaus Wirkmacht. Die Website ccn.com sieht darin ein gutes Zeichen für Googles aktuell eher schwächelnden Stadia Game Streaming Dienst. Eine Kooperation mit Activision dürfte doch für ein verbessertes Angebot an Spielen für Stadia sorgen und das täte auch gut Not, denn seit dem Start von Stadia gab es kaum Updates und selbst die Power-User schieben langsam Frust. Doch mich überzeugt diese Analyse nicht. Ich halte es da eher wie der von gamesindustry.biz zitierte Doron Near, das ist der CEO eines Marktforschers, konkret für Stream, der den Deal eher als effektives Mittel sieht, den eigenen Streaming-Dienst zu pushen. So ähnlich wie es zuletzt durch das Abwerben einzelner Streamer zu einzelnen Plattformen geschehen ist, wie etwa Ninja oder Shroud, ich berichtete im letzten Magazin. Ich zitiere den mal hier. Zitat. Ein großer Fokus bei den Live-Streaming-Wars wurde auf die Verträge mit individuellen Content-Produzenten gelegt, mit der Annahme, dass die den Großteil der Inhalte in diesem Bereich darstellen. Allerdings sind es oft E-Sports-Events, die für das größte Publikum sorgen. Und die meistgeschauten Twitch-Channels 2019 waren Riot Games und die Overwatch-Liga. Die Ankündigung von YouTube Gaming, jetzt drei wichtige E-Sports-Ligen zu haben, stellt einen signifikanten Schritt für die Bildung eines Content-Portfolios dar und zeigt die Verpflichtung von YouTube diesem Markt gegenüber. Zitat Ende. Der YouTube-Activision-Deal ist also eher eine Breitseite gegen den Twitch-Inhaber Amazon. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Deal runtergebrochen auf gewonnenes Publikum pro ausgegebenen Dollar deutlich kostengünstiger ist als das mit Risiken verbundene Abwerben einzelner Streamer. Bei denen ist fraglich, wie viel von ihrem Publikum mit zum neuen Service wandert, wenn es um die Ausstrahlung von E-Sports-Ligen geht, siehe die Bundesliga in der realen Welt, wo jetzt auch die Freitagsspiele bei dem Streaming-Dienstleister zu sehen sind, da sind die Fans gezwungen, da zu schauen, wo diese Spiele laufen. Ich halte das für einen durchaus schlauen Deal. Und da haben wir dann auch wunderbar ein neues Schlachtfeld im Games-Bereich gefunden, die Livestreaming-Wars. Nach den Store-Wars zwischen Epic Games Store und Steam letztes Jahr und dem bislang eher kalt geführten Game-Streaming-Wars zwischen Stadia, xCloud und Co. haben wir nun endlich einen heiß geführten Krieg. Und, oh mein Gott, am Ende des Jahres kommen endlich wieder neue Console-Wars. Ach, sorry. Ich weiß, dass diese Einordnung eher bekloppt ist, aber diese Wars-Titel sind schmissig und sie helfen mir fast sogar ein wenig, einige grundlegende Entwicklungen und Prioritäten im Gamesmarkt und im Wirtschaften seiner Teilnehmer besser im Blick zu behalten. Also merkt euch Leute, es gibt Livestreaming-Wars. EA macht PC-Spiele-Klassiker teurer. Am 6. Februar machte eine Beobachtung aufmerksamer Steam-User die Runde. Eine Beobachtung, die sich dank der Datensammelseite SteamDB ganz wunderbar nachträglich nachvollziehen lässt. Und zwar hat Electronic Arts offensichtlich für große Teile seiner älteren PC-Spiele die Preise auf Steam dramatisch erhöht. Und zwar nicht nur in diesen Tier-2-Regionen mit schwacher Wirtschaft und weichen Währungen, sondern auch in Europa, in Großbritannien und vielen anderen Regionen weltweit. Nur die US-Preise bleiben stabil. Beispiele gefällig? Die Dragon Age Origins Ultimate Edition. Jahrelang war der Normalpreis auf Steam 19,99 €, nun sind es 10 Euro mehr. Mirror's Edge sprang von knapp 10 auf knapp 20 Euro, dasselbe bei SimCity 4 Deluxe. Und es scheint kein erkennbares Muster hinter den Preiserhöhungen zu stecken. Manche Länder erleben ebenfalls eine Verdopplung, manche nicht. Manche Regionen sehen teils teurere, teils billigere Grundpreise. Was genau der Grund für diese Preisanpassungen ist, das bleibt derzeit noch unklar. EA hat diesbezüglich kein Statement abgegeben und mehr als spekulieren kann man da aktuell nicht. Aber verwunderlich ist das schon, denn alte Spiele werden gewöhnlich nie teurer, sondern immer nur billiger, bis sie dann als Gratis-Vollversion in irgendwelchen Bundles auf Heft-DVDs verramscht werden oder in irgendwelchen Sales für ein Apple und ein Ei. Und insbesondere die Verdopplung vieler Preise für derart gut abgehangene EA-Titel, die ist verwunderlich. Und das betrifft dann auch nur Steam. Vielleicht ist es also nur ein Bug. Oder EA hat hier mal eine KI an die Preisgestaltung gelassen. Aber ach, merkt ihr es, der Onkel Stange, der spekuliert schon wieder. Daher lieber rasch zum letzten News-Thema. Rockstar-Mitgründer Dan Houser verlässt das Unternehmen. Am 4. Februar hat Take-Two, Eigentümer von Rockstar Games, ein Formular 8K an seine Shareholder verschickt. Diese Sorte Formular, die dient dazu, Shareholder und Investoren in einer Firma über wichtige Ereignisse zu informieren. Der Inhalt dieses Formulars ist recht knapp formuliert, deshalb verlese ich ihn hier in voller Länge. Zitat: Nach einer verlängerten Auszeit, die im Frühjahr 2019 begann, wird Dan Houser, Vice President Creative bei Rockstar Games, das Unternehmen verlassen. Dan Housers letzter Arbeitstag wird der 11. März 2020 sein. Wir sind extrem dankbar für seinen Beitrag. Rockstar Games hat einige der am meisten von der Kritik gefeierten und kommerziell erfolgreichsten Spielewelten aufgebaut, eine globale Gemeinschaft von leidenschaftlichen Fans und ein unglaublich talentiertes Team, das weiterhin auf aktuelle und zukünftige Projekte fokussiert ist. Zitat Ende. Tja, und damit geht einer der vier ursprünglichen Gründer des Studios und Publishers. Im Jahr 1998 wurde Rockstar von den Brüdern Sam und Dan Houser sowie Terry Donovan, der inzwischen auch nicht mehr bei Rockstar ist, und Jamie King gegründet. Gründe für Dans Abgang sowie weitere Informationen zum Sachverhalt sind nicht bekannt. Einer Nachfrage von Kotaku.com zufolge bleibt die Rolle seines Bruders Sam im Unternehmen aber unverändert. Die Housers, bisherigen Berichten zufolge sehr wirkmächtige Personen bei Rockstar mit großem Einfluss auf Game Design und Story dieser großen Spiele, die sind also inzwischen zum Houser geworden. Singular. Zeitnah gab es bei Take-Two übrigens neue Quartalszahlen. Der Umsatz lag etwas unter den Erwartungen der Wall Street Analysten und deutlich unter den durch Red Dead Redemption 2 gepushten Vorjahreszahlen. Da bin ich mal gespannt, ob es bei Take-Two im Allgemeinen und Rockstar Games im Besonderen nicht auch bald Umstrukturierungen geben wird. Die scheinen im Trend zu liegen. Nun denn, kommen wir zum zeremoniellen Ende dieser Sendung, wie gehabt mit der Verlesung der kommenden Release-Termine. Zunächst aber, da ja diese Folge eine Woche später als geplant dran ist, kurz ein Release-Rückblick auf die vergangene Woche, viel war da eh nicht. Am 4. Februar, da erschien Zombie Army 4 Dead War. Oder Zombie Army 4 Dead War von Rebellion aus Großbritannien. Das ist der mittlerweile vierte Teil der Koop-Hordenballer-Reihe gegen Nazi-Zombies. Früher hieß die Reihe ja auch mal Nazi-Zombie Army. Jedenfalls, das ist ein eher hirnloser Koop-Shooter nach Rebellion-Art. Den Reviews zufolge bietet der eher gewohnte Kost ohne besondere Auffälligkeiten und ist für PC, PS4 und Xbox One zu haben. Für dieselben Plattformen kam am gleichen Tag dann auch noch die fertige Staffel von Life is Strange 2 raus. Wer sich also aufgespart hat, bis Don't Nods fünfteiliges Episoden-Adventure komplett erschienen ist, der kann das Ding nun bis zum Finale durchbingen. Und das war's auch schon mit dem Rückblick. Schauen wir nach vorne auf die nächsten 14 Tage, wie immer alle Angaben ohne Gewähr. Am 11.02. kommt eine Remaster-Fassung des PS3-Spiels Yakuza 5 für die PS4. Für alle, die vielleicht erst vor kurzem auf Segas fabelhafte Reihe aufmerksam geworden sind, ist das sicher ein spannender Release, auch wenn ich Teil 4 für den besten Vertreter der PS3-Ära halte. Yakuza 5 ist in jeder Hinsicht überbordend. 5 spielbare Charaktere, 5 Schauplätze, mehr Spiel steckte noch nie in einem Yakuza. Vom Remaster solltet ihr allerdings außer einer höheren Auflösung nicht viel erwarten und bedenkt, dass die Yakuza-Spiele auf der PS3 damals schon eher wie hochskalierte PS2-Spiele wirkten. Also technisch dürfte das kein großer Wurf sein, das macht aber nichts. Allein das Jagd-Minigame sowie die Taxifahrmissionen sind so wunderbar irre, dass man auch Teil 5 durchaus mal gespielt haben kann. Wie immer, wenn es ums Thema Yakuza geht, warne ich vor zu viel Yakuza. Ja, die Spielreihe ist super. Ja, ich feiere, dass die langsam international richtig populär wird, aber spielt da um Gottes Willen niemals eins direkt nach dem anderen. Da brennt ihr aus. Dafür sind sie zu formelhaft, zu repetitiv. Aber falls euch gerade ein Yakuza im Leben fehlt, Teil 5 dann ab dem 11.02. Und ui, am 11. Februar kommt dann auch noch für die Xbox One und Windows 10 ein echtes Schätzchen raus, zumindest wirkt es so, Ori and the Will of the Wisps, der Nachfolger zum gefeierten Ori and the Blind Forest, ein zauberhaft inszeniertes Metroidvania von den österreichischen Moon Studios. Die scheinen ihren Leisten treu geblieben zu sein, der Nachfolger macht bis auf Detailveränderungen beim Gameplay genau das, was Teil 1 schon prima machte. Eine märchenhafte, zauberhafte, bildschöne 2D-Abenteuerwelt inszenieren, die euch dennoch spielerisch durchaus fordern dürfte. Am 13.02. kommt dann Daemon Ex Machina für den PC. Das war ehemals ein Switch-exklusives Roboter-Kampfspiel in der Japan-Geschmacksrichtung. Denkt also an Gundam, nicht an MechWarrior. Den Reviews der Switch-Version zufolge ist es vielleicht nicht gerade ein super Hit, aber herrje, in der Mech-Action-Nische ist jeder Neuzugang ganz erfreulich. Jetzt kommen wir zum großen Release-Tag in den kommenden Wochen. Das scheint diesmal der 14.02. zu sein. Da kommt unter anderem Dreams für die PS4. Das ist mehr oder weniger ein Game-Editor, mit dem sich allerlei interaktive Szenen, Erfahrungen und ja, Spiele herstellen lassen. Das Ganze kommt von den Little Big Planet-Machern Media Molecule aus Großbritannien und das ist schon eine Ewigkeit in Entwicklung. Erste Lebenszeichen von Dreams gab es vor 7 Jahren, damals bei der PS4-Ankündigung. Und nun endlich kommt es raus. Der Kern des Spiels ist ein mächtiger Editor, der sowohl Einsteigern schnelle Bastelerfolge als auch Profis volle Detailkontrolle erlauben soll und der in der Alpha-Phase bereits bewiesen hat, dass das Spektrum der möglichen Eigenbauideen grenzenlos ist, vom Rennspiel über Mario-Klone bis hin zu Tower Defense. Zunächst soll Dreams nur Offline-Abenteuer bieten und freilich umfassende Sharing- und Entdeckungsfunktionen für all diese User-Inhalte. Später sollen dann noch Online-Mehrspieler und VR-Support folgen. Am 14.02. kommt dann auch noch Darksiders Genesis für die PS4, Xbox One und die Switch. Das Spin-off der Darksiders-Reihe kam bereits Anfang Dezember für den PC und ist mehr oder weniger ein Diablo-artiger Ableger der Action-Adventure-Reihe in der Hack-and-Slay-Geschmacksrichtung. Und das passt ja auch prima zum Setting. Wenn man schon die Verkörperungen der apokalyptischen Reiter spielt und Engel und Dämonen verdreschen muss, dann passt einfach so ein Diablo-artiges Gameplay wie die Faust aufs Auge. Und die PC-Fassung kassiert ja auch wirklich ordentliche Kritiken. Bleibt also zu hoffen, dass die Portierung gelungen ist. Am 14. Februar sind wir immer noch und da gibt es auch noch so ein paar Re-Releases bekannter Spiele als Super-Duper-Version. Etwa Warriors Orochi 4 Ultimate für PC und alle Konsolen. Das ist eine umfangreichere Fassung eines 2018 erschienenen Musou-Spiels aus dem Hause Tecmo Koei. Ihr wisst schon, sowas wie Dynasty Warriors oder Hyrule Warriors, nur noch bekloppter. Bei Warriors Orochi, da treffen serientypisch die Helden aller möglichen Spiele-Universum aufeinander. Es gibt Zeitreisen, es gibt einen dummen Plot und im Kern das, was die Spieler immer irgendwie gut können. Schlachten gegen tausende von Gegnern, bildschirmfüllende Spezialangriffe und ein riesiges Personal an Kämpfern, viele Modi, viele Level und genau davon gibt es in der Ultimate Edition noch mehr als zuvor. Ja, auch so eine Spielereihe, die für mich so eine Art Guilty Pleasure, ein peinliches Vergnügen darstellt. Immer wieder mal kann ich diese Musou-Spiele sehr gut spielen. Vielleicht ist Warriors Orochi Ultimate 4 ein ganz netter Erstkontakt. Ich weiß nicht. Ebenfalls am 14. kommt dann auch noch die Street Fighter 5 Champion Edition für PC und PS4. Eine Komplettversion von Street Fighter 5 mit allen bisher erschienenen DLCs und Charakteren. Naja, nicht ganz allen. Capcom selbst klammert einige zeitlich begrenzte Promokostüme aus. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mit der Edition eigentlich noch genau neu auf uns zukommt. Capcom nennt diese Fassung jedenfalls die, Zitat, robusteste Version des Spiels. Alle Balance-Updates und Game-Mode-Neuerungen der Champion Edition soll es dann auch als Gratis-Patch für alle anderen Fassungen von Street Fighter 5 geben. Es scheint also auf jeden Fall auch noch Balance-Updates und Game-Mode-Neuerungen zu geben. Aber ganz ernsthaft, Capcom, so vage habe ich selten eine Spieledition beschrieben sehen, wie auf eurer Website zu Street Fighter 5 Champion Edition. Kommen wir weiter zum 18.02. Der Koop-Trifft-Survival-Horror-Shooter Hunt Showdown von Crytek kommt an dem Tag dann auch für die PS4. Bislang erschienen auf PC und Xbox One. Darin jagen mehrere Zwei-Mann-Teams online kooperativ Monster und aber auch sich gegenseitig. Das ist also eine dieser eigenwilligen PvE-VP-Geschichten. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Am 18. Februar kommt außerdem die Bayonetta und Vanquish 10th Anniversary Bundle Limited Edition für Xbox One und PS4 raus. Für alle, die diesen Titel nicht kennen sollten, schämt euch. Das sind jeweils wunderbar abgedrehte Actionspiele vom japanischen Entwickler Platinum Games. In Bayonetta steuert ihr eine Hexe mit Revolver-Stilettos im Kampf gegen komplett überdesignte himmlische Herrscharen. Vanquish hingegen ist der Beweis, dass Deckungsshooter nicht langsam und träge sein müssen. Mit Raketenantrieb rutscht unser Spielheld hier von Deckung zu Deckung und liefert sich total irre Shootouts mit allerlei fiesen Robotern. Beides geile Spiele, beides aber auch irgendwie echt alter Käse, ist aber vielleicht eine Chance, eventuelle Wissenslücken zu füllen. So, sehr viel mehr kommt dann nicht mehr. Der Februar scheint ein Monat der Re-Releases zu sein. Zwei Dinger etwa für die Switch hätte ich dann noch. Am 20. Februar erscheinen beide. Zum einen Devil May Cry 3 in der Special Edition. Ursprünglich war das mal ein PS2-Titel und naja, das ist halt schon ein Action-Klassiker. Gegner mit diversen Waffen in langen Kombos verdreschen, sie mit Pistolen oder Schwertern in der Luft jonglieren. Bekloppte Story, überzeichnete Charaktere, irres Gegnerdesign, spielerischer Anspruch. Nee, auch das kann man mal nachholen. Andererseits, auf anderen Plattformen kann man sich auch die Devil May Cry HD Collection ziehen. Da sind gleich 3 Spiele drin. Da erscheint mir der Switch-Deal als nicht unbedingt der wirtschaftlichste. Ja, und dann erhalten Switch-User am 20.02. auch noch Undernight Inbirth EXE Late in Klammern CL-R. Und das habe ich nur hier in der Aufzählung, um mich über den Namen aufzuregen. Undernight Inbirth, übrigens mit Bindestrich zwischen In und Birth, ist ursprünglich 2012 für Arcade erschienen und ist ein Mix aus Visual Novel und 2D-Prügelspiel und es kam bereits in allerlei anderen EXE-Late-Editionen für andere Plattformen raus, jetzt halt als in Klammern CL-R-Edition speziell für die Switch. Verstehe einer nur diesen Fetisch für kryptische Namen bei Japan-Prügelspielen. Und damit wären wir jetzt wirklich beim Ende des Report Magazins Nummer 71 angekommen. Wie immer gilt mein besonderer Dank all jenen, die hier bis zum Schluss dran geblieben sind. Es ist A, super, dass ihr so höflich seid. B, ziemlich fantastisch, dass ihr uns so großzügig unterstützt und uns erlaubt, dieses Projekt so durchzuziehen, wie wir es durchziehen. Und wir hören uns dann in allerlei anderen Podcasts, hoffe ich doch, und dann allerspätestens in 2 Wochen wieder. Diesmal wirklich in 2 Wochen, das verspreche ich. Bis dahin.